Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und eine schöne Osterwoche. Ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Technikmagazin von Radio DARC. Sie hören heute die Sendung Nummer 477. Ich bin Colli Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Und was gibt es heute zu hören? Viel Interessantes natürlich. Wir beschäftigen uns damit, wie Funkamateure den Nachwuchs fördern, mit dem neuen Recht auf Reparatur und auch mit der Frage, ob es intelligentes Leben außerhalb unserer Erde geben könnte. Ja, Ostern, das ist ja das Fest der Auferstehung, der Freude. Und da muss erstmal ein richtig fetziger Gospel-Rock-Song her. Aus dem Jahr 1967 kommen die Lords und Gloryland.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Anträge für Lizenzklasse N an. Kommunale Amtsträger tauschen sich über Satellitenfunkbrücke aus. Die ARC beschließt Gendern in der Betriebstechnik und erste Bilder von Sonate 2 empfangen. Ab sofort nimmt die Bundesnetzagentur Anträge für Prüfungen zur neuen Amateurfunklizenzklasse N an. Darüber informierte die Behörde in einem kurzen Statement auf X, vormals Twitter, am 20. März. Darin verweist die BN-Netz A weiterhin auf die Neuauflage des amtlichen Fragenkatalogs und Informationen zu Prüfungsterminen. Hintergrund ist die Neugestaltung der Amateurfunkverordnung, die im Juni 2024 in Kraft tritt. Darin werden die Rechte und Pflichten der Funkamateure neu geregelt. Unter anderem gibt es dann ein neues dreistufiges Lizenzklassensystem. Mit der Einsteigerklasse N wird mit einer vereinfachten Prüfung Funkbetrieb auf den Bändern 10, 2 Metern und 70 Zentimetern ermöglicht. Der Aufstieg auf höhere Lizenzklassen wird modular gestaltet. Für den Betrieb einer Amateurfunkstelle sind besondere Kenntnisse und eine Zulassung zum Amateurfunkdienst mit einem personengebundenen Rufzeichen erforderlich. Aus diesem Grund führt die Bundesnetzagentur amtliche Amateurfunkprüfungen durch und bescheinigt im Fall des Bestehens der Prüfung den Nachweis der erforderlichen Kenntnisse in Form eines Amateurfunkzeugnisses. Am 20. März 2024 nutzten die Verwaltungsspitzen aus Laupheim und Baunatal den Amateurfunk, um sich innerhalb einer vom DARC organisierten Funkbrücke über den geostationären Satelliten QO100 auszutauschen. Die Aktion wurde vom DARC-Ortsverband Laupheim initiiert, um die Leistungsfähigkeit des Amateurfunks als Kommunikationsmöglichkeit auch bei Stromausfällen zu demonstrieren. In der Baunataler DARC-Geschäftsstelle war erster Stadtrat der Stadt Baunatal Daniel Jung zu Gast. Er sprach unter dem Rufzeichen Delta November 1 Alpha Foxtrot Zulu mit seinem Amtskollegen Ingo Bergmann über die interessanten Möglichkeiten, die der Amateurfunk besonders auch in Krisenzeiten bietet. Man müsse diese Ressourcen in heutigen Zeiten in die Notfallplanung mit einbeziehen, so Daniel Jung. Wir sehen hier, dass für Situationen, in denen beispielsweise das Handynetz länger ausfällt, bereits robuste technische Ressourcen vorhanden sind. Zugleich sprach der erste Stadtrat eine Einladung an die Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit im DARC aus, die Zusammenarbeit in dieser Sache zu intensivieren. Aber auch sportliche Dinge, beispielsweise wie es um die Leistungen und Vereinsaktivitäten im Bereich Handball steht, waren ein Thema zwischen Laupheim und Baunatal. Der Funkkontakt wurde von Mitgliedern des Ortsverbands Laupheim und ihrer Clubstation Delta Lima 0, Lima Papa Hotel und dem Amateurfunkzentrum Baunatal unter Delta Foxtrot 0, Alpha Foxtrot Zulu hergestellt. Das Gendern macht auch vor dem Amateurfunk nicht Halt. Es wurde beschlossen, lange Zeit übliche Bezeichnungen für Funkamateure und in der Betriebstechnik über den Haufen zu werfen und fortan geschlechtsneutral zu formulieren. Damit sollen Diskriminierungen beseitigt werden. Dies teilte der Vorstand des Deutschen Amateurradioclubs in einer entsprechenden Pressemeldung am Vorabend des 1. April 2024 mit. Demzufolge werden alle deutschen Funkamateure aufgefordert, ab sofort nicht mehr die Bezeichnung OM für einen männlichen Funkamateur zu verwenden, das steht ja bekanntlich für Old Man, sondern OM-Innen. Konsequenterweise wird natürlich auch die Bezeichnung YL für weibliche Funkamateure abgeschafft, das stand bisher für Young Lady. Die Bezeichnung des Amateurfunks an sich wurde auch als diskriminierend bewertet. Fortan muss es Amateur-Innenfunk heißen. Fortgesetzt wird die Ausmistung und Verbannung diskriminierender Amateurfunkbegriffe wie zum Beispiel die Endstufe oder die Antenne. Hier wurde ein Ersatz durch die gendergerechte Sprache des Wiener Künstlers Hermes Fettberg nahegelegt. So heißt es hier fortan das Endstufi und das Antenni. Bezeichnungen wie das Funkgerät können hingegen bleiben, weil sie offenbar schon vor Jahrzehnten neutral gestaltet wurden. Der Rest wird nun nachziehen. Vor kurzem wurden die ersten Bilder des Satelliten Sonate 2 empfangen. Ein niedrig aufgelöstes Bild im Slowscan SSTV-Modus, das vor dem Start auf den Satelliten geladen worden war, wurde am 8. März empfangen. Das erste Erdbild mit großem Sichtfeld der Bordkamera kam am 11. März auf der Erde an. Sonate 2 wurde von Studenten und Dozenten des Studiengangs Luft- und Raumfahrtinformatik an der Universität Würzburg gebaut. Es wurde am 4. März im Rahmen der SpaceX-Transporter-Mission Nummer 10 vom Space Launch Complex 4E in Vandenberg, Kalifornien gestartet. Der Satellit soll unter anderem neuartige KI-Technologien im Weltraum testen und hat auch Amateurfunkfunktionalitäten mit an Bord. Die Telemetrie-Downlink-Frequenz beträgt 437,025 MHz. Der SSTV-Downlink erfolgt über 145,880 MHz in FM unter Verwendung des Martin-M1-Protokolls. Der Satellit verfügt auch über einen APRS-Digipeater für 145,825 MHz, der jedoch noch nicht aktiv ist. Mehr Informationen über den Satelliten und ein Zeitplan für kommende SSTV-Übertragungen sind auf der Webseite der Informatik an der Universität Würzburg veröffentlicht. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun ein Song aus dem Jahr 1972, ein sehr nachdenkliches Lied. Es erzählt vom Nahostkonflikt und dem damit verbundenen Leid für die Menschen in Israel. Eine großartige Stimme einer großartigen Sängerin. Wir reden hier von Katja Epstein. Tja, leider hat sich auch heute, 52 Jahre später, nicht wirklich viel daran geändert. Es gibt immer noch diesen tödlichen Konflikt. Hören wir also mal ganz genau hin. Hier ist Katja Epstein mit Inshallah.
Wie lange schon war das mein Traum, die Reise in den Orient. Das Morgenland nur sah ich kaum, das man aus Märchenbüchern kennt. Als ich aus Sand und Felsgestein erblühen sah, Jerusalem, schien in der Luft Musik zu sein, ein fernes, leises Requiem. Den Schatten denen gäb, die nun da drüben nur und doch so fern im Feindesland für immer ruhen. Du Gott musst sehr hoch droben schweben, sag, ist dir wirklich nicht bekannt, dass Kinder ich höre mein Leben lang bei diesem Wort Jerusalem noch die Musik, die dort erklang, das ferne leise Requiem. Ein Requiem. Für die jedoch Millionen
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Corona-Pandemie ist Gott sei Dank vorüber. Aber sie hatte seinerzeit vielen Vereinen das Leben schwer gemacht, so auch dem Deutschen Amateur-Radio-Club. Viele Veranstaltungen mussten ausfallen. Unser Mitarbeiter Horst Garbe, Delta Kilo 3 Golf Victor aus Freiburg, berichtet.
Neben den Mitgliedertreffen fiel der Pandemie letztendlich auch die so wichtige Nachwuchsförderung zum Opfer. Konnte man sich doch nicht mehr in Präsenz treffen. Erst im April 2023 wurden die Schutzmaßnahmen aufgehoben und es kehrte wieder Normalität in die Aktivitäten nicht nur der Funkfreunde ein. So auch im Freiburger Amateurfunkortsverband Alpha 05. Endlich war es wieder möglich, unter anderem die Ausbildung zum Erhalt der Amateurfunklizenz für eine erfolgreiche Prüfung bei der Bundesnetzagentur durchzuführen. Kursleiter Ulrich Hiegert mit dem Rufzeichen Delta Lima 4. Golf, Golf.
Es geht ja nicht nur nach der Corona-Zeit, sondern auch insgesamt darum, dass man natürlich die Menschen, egal ob jung, mittel oder alt, dafür begeistert, für das Hobby. Das ist wichtig, dass man das ausbaut, dass die Zahlen nicht sinken, sondern steigen, dass man die Menschen einfach begeistert. Wir haben natürlich hier noch den Vorteil, dass wir über eigene Räumlichkeiten verfügen, ein eigenes Clubheim haben. Und deshalb können wir den Kurs veranstalten. Wir haben insgesamt 15 Teilnehmer bei dem Kurs.
Um es aber bis zur Prüfungsreife zu schaffen, bedarf es kompetenter Ausbilder. Und die kommen nicht alleine nur aus dem Ortsverband Freiburg, wie Ulrich Hieger zu berichten weiß.
Selbstverständlich sind die nicht alle 05. Da können wir uns ganz herzlich bei den Nachbarortsverbänden bedanken, die uns hier an der Stelle sehr aktiv unterstützt haben. Wir haben auch 3 weibliche Funkamateure dabei, die alle 3 sich auch schon zur Prüfung angemeldet haben, die also demnächst auch auf den Bändern zu hören sein werden.
Ich bin die Steffi, hi, komme aus dem Achertal und mein Partner hat schon lange Lizenz und ich möchte jetzt auch einfach mal gucken, was der so macht.
Hallo, ich bin die zweite Steffi aus dem Ortenaukreis. Im Prinzip ja auch familiär vorbelastet und so viel Zeug, was daheim rumsteht, was an Funkgeräte und Kosten und Technik und was weiß ich was alles. Und das wäre schade, wenn das nicht benutzt wird und deswegen muss das eine Lizenz her.
Aber natürlich fehlen die Männer nicht. Wie sind Sie denn auf die Faszination Amateurfunk gestoßen?
Ja, hallo, ich bin René Weisheit. Ich war an der Ham Radio in 2023 und das war meine Motivation, eine Amateurfunklizenz zu erlangen. Ja. Ich komme über den Schwarzwald gefahren, ich wohne unten in Waldshutingen.
Ich bin der Albert, komme aus Markgräflerland und ich bin so als Kurzwellenhörer zu der Materie gekommen und habe ich mich jetzt nach Jahrzehnten, wo ich mir gesagt habe, dass ich das mathematisch nicht hinbekomme, habe ich mich doch durchgerungen, auf die Prüfung zu arbeiten. Und ja, jetzt bin ich soweit, kurz vor der Prüfung.
Der Joachim Burschig, ich komme aus Mülheim und meine Motivation ist, oder warum mache ich das? Ich mache schon ein paar Jahre CB-Funk und möchte jetzt einfach mal mein Bewusstsein ein bisschen erweitern und jetzt möchte ich gerne der Amateurfunk Klasse E den Schein ablegen.
Also ich bin der Paul. Vor Jahren als kleiner Junge war mein Onkel Funkamateur. Ich war fasziniert von diesen vielen Anzeigen, VU-Metern und so weiter. Und heute habe ich mehrere Umzugskisten von meinem Onkel geerbt. Und jetzt möchte ich das Erbe antreten, dem seine Funkausrüstung wieder weiter zu benutzen.
Der Michael aus Weil am Rhein. Seit Kindesalter immer mal ein bisschen mit Funkgeräten am Spielen gewesen. Und vor einigen Jahren angefangen, ein Fachinformatikerstudium zu machen. Hab gedacht, das kann man schön verbinden, das Hobby. Und auf meinen Radtouren in Verbindung bleiben ist auch interessant. Und Schwarzfunken ist offiziell nicht erlaubt, habe ich mir sagen lassen. Deshalb habe ich gedacht, mache ich einfach mal eine Lizenz.
Hallo, ich bin der Romanus aus Freiburg. Ja, mich interessiert jetzt eher hier die Technik. Wie geht es mit Funk? Ja, dass ich das irgendwie ein bisschen auch lerne, vielleicht auch mal selber was zu bauen. Das ist jetzt so eher meine Motivation.
Ich bin der Ernst, hier vom Kaiserstuhl, jetzt direkt vor der Haustüre hier. Als ich kleiner Junge noch in der Schule an alten Radiochassis rum mit den Händen da rumgemacht, muss man neulich sagen. Null Ahnung, ne? Aber in der Materie hängen geblieben, hat der Elektriker dann wirklich gelernt. Letztes Jahr, richtig gesagt, haben wir ja 100 Jahre Radio gehabt. Das war wieder so der Startschuss, das war die Initialzündung. Pack's jetzt endlich an.
Zahlreiche unterschiedliche Motivationen zum Erlangen der Amateurfunklizenz. Lernen müssen sie aber alle das Gleiche. Dabei begleiten Sie die kompetenten Ausbilder aus den Reihen der Funkamateure. Unter anderem diese Funkfreunde.
Ja, Delta Golf 3 Alpha Lima. Der Name ist Axel. Na, von mir wird zum Besten gegeben alles, was für die Lizenzprüfung notwendig ist. Also, und vor allen Dingen die Technik. Ich mache die Technik, weil ich das auch mal studiert habe und hoffe, das kann ich jetzt weitergeben. Ja, die Highlights sind natürlich so die schwierigen Sachen, die nicht unmittelbar zugänglich sind. Ja, zum Beispiel Antennentechnik. Ne? Das ist so etwas, was nicht so intuitiv erfassbar ist.
Ich bin der Georg mit dem Rufzeichen Delta Kilo 2 Whisky Bravo. Und in der Ausbildung mache ich eigentlich fachfremde Sachen für mich, nämlich Vorschriften, zum Beispiel heute EMV und Störung. Was muss der Amateur beachten und was sagen die Regeln dazu? Letztlich sind all die Vorschriften und diese Dinge sind die trockene Kost. Die Technik ist eigentlich das, was den Spaß macht und die Betriebstechnik auf den Bändern ist das, was auch interessiert. Aber letztlich muss man natürlich auch wissen, in welchem Rahmen man sich bewegen darf.
Kurzum, wer sich die Welt des Amateurfunks mit seinen zahlreichen technischen und völkerverbindenden Facetten eröffnen will, sollte schlichtweg seinen nächstgelegenen Amateurfunkortsverband ausmachen und dort nach einem Lizenzkurs zur kompetenten Schulung für eine dann erfolgreich abzulegende Prüfung vor der Bundesnetzagentur nachfragen. Der Lohn ist unter anderem das weltweit nur einmal vergebene persönliche Amateurfunkrufzeichen.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N.
Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Elektronik kann die Umweltbelastung deutlich verringern. Geräte werden effizienter, brauchen weniger Strom. Autos können mit Strom fahren. Ein Problem bleibt allerdings, die Elektronik selbst ist irgendwann nicht mehr funktionsfähig und wird zu Sondermüll. Das ist ein Thema, das wurde jahrzehntelang ziemlich vernachlässigt. Apple hat Unverkauffläche Lisa Computer einfach in einem Feld untergegraben. Heute gibt man sich als umweltfreundlicher Konzern und will davon nichts mehr hören. Trotzdem waren auch Apple-Produkte ein Problem. Das iPhone war kaum reparierbar, außer bei Apple selbst. Und das ist teuer. Inzwischen haben sich die Kunden das Recht auf Reparatur eingeklagt. Das heißt, man muss imstande sein, sein iPhone auch selber zu reparieren, wenn man sich das zutraut und die Ersatzteile so bekommen können, wie sie auch eine Werkstatt bekäme. Und auch freie Werkstätten müssen Zugriff auf diese Ersatzteile haben, nicht bloß Apple selbst. Smartphones sind hier besonders deswegen interessant, weil so oft neue gekauft werden und die ältere Generation niemand mehr haben will. Ein anderes Produkt, das früher eigentlich immer repariert wurde, wo es aber in den letzten Jahren schwierig geworden ist, sind Haushaltsgeräte, Kühlschrank, Waschmaschine. Da wird normalerweise schon repariert, aber bei Billigmarken wird es dann schon schwierig. Das ist inzwischen ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen, dass das nicht nur kostensparend ist, sondern eben vor allen Dingen die Umwelt schont und Ressourcen spart. Und deswegen wird es nun Gesetz. Es ist dann auch nicht mehr zulässig, Produkte extra so zu bauen, dass sie sich nicht reparieren lassen. Das war lange Zeit üblich. Elektrische Zahnbürsten können zum Beispiel zwar geöffnet werden, um den Akkumulator zu entnehmen, weil man den im Wertstoffhof ja getrennt abgeben soll, aber einen neuen kann man so nicht einbauen. Das hat dann in dem Fall was damit zu tun, dass das Ganze ja wirklich wasserdicht sein muss, das kriegt man selber nicht so gut hin, ist aber trotzdem ärgerlich und in anderen Fällen ist das nun wirklich nicht notwendig, wie beim Smartphone. Ich habe selber mal versucht, ein Gerät zu reparieren, einen Onkyo High-End MP3-Spieler. Da ist jetzt nach vielen Jahren der Akkumulator kaputt gegangen. Ich konnte zwar in China einen Ersatz beschaffen, das ist nicht so einfach, weil Onkyo selber das Gerät gar nicht mehr produziert und Onkyo ja ohnehin verkauft worden ist. Das war eigentlich recht schön, da kam sogar ein Werkzeug zum Wechseln mit. Es war aber trotzdem sehr schwer, das Gerät überhaupt aufzukriegen. Und prompt ist ein Displaystecker an einem extra kurz gehaltenen Kabel abgebrochen, sodass das Gerät nun trotzdem unreparierbar ist. Und eben auch kein Ersatz mehr beschafft werden kann, weil es weder das Gerät noch den Hersteller noch gibt. Für die erwähnten Produktgruppen, also Smartphones und weiße Ware, Waschmaschinen und Küchengeräte, Kühlschränke und so weiter, auch Staubsauger, ist das Recht auf Reparatur nun auf der Agenda und wird von der Bundesregierung durchgesetzt. Dazu gibt es dann auch einen Reparierbarkeitsindex auf den Energielabeln. Das geht dann wahrscheinlich auch von A bis F oder von Grün bis Rot. Und inzwischen werden auch Repair-Cafés für jene empfohlen, die selbst nicht genügend Bastelfähigkeiten haben. Funkamateure sind ja durchaus darin geübt, etwas zu reparieren. Da wird das neue Gesetz im Moment wahrscheinlich noch nicht greifen, weil das jetzt nicht gerade die größte und wichtigste Produktgruppe ist. Es könnte irgendwann aber auch relevant werden, denn bisher ist ja das Problem, dass die Reparaturanleitungen, so es überhaupt noch welche gibt, von den Herstellern geheim gehalten werden oder nur an spezielle autorisierte Servicestellen gehen, so wie es eben mit Apple war. Und dieses Gesetz, das Recht auf Reparatur, zwingt die Hersteller eigentlich dazu, diese Sachen herauszugeben. Ich habe das selbst noch anders erlebt. Von Grundig konnte man die Reparaturanleitungen kriegen für Produkte. Ich hatte einst einen Universum-Videorekorder 2x4, das war ein Grundig 2x4 und für den habe ich wunderbar die Reparaturanleitung bekommen und konnte dann auch das Gerät selbst reparieren. Da sind im Netzteil immer die Elkos kaputt gegangen, weil das zu heiß geworden ist. Früher ging das also, es ist nicht so, dass das nicht geht. Es ist nur so, dass manche Hersteller es einfach nicht mehr wollten, weil sie lieber neue Geräte verkauft haben. Und da könnte es dann eben Gesetz werden, dass diese Anleitungen auch von jenen Firmen herausgegeben werden müssen, die das eigentlich nicht wollen. Und damit wäre das Reparieren von Amateurfunkgeräten natürlich einfacher. Bei den Smartphones ist es noch eine andere Frage. Wenn die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dann läuft meistens nicht mehr das neueste Betriebssystem drauf und die neuesten Apps. Und dann will sie keiner mehr. So wie mit Computern auch, die momentan von dem neuen Gesetz noch nicht betroffen sind. Das Basteln wird aber auf jeden Fall wieder aktuell. Die Zeit des Kaufens und Wegschmeißens ist vorbei. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Raumfahrt und die Funktechnik sind seit jeher eng miteinander verknüpft. Das ist ja auch mehr als logisch, denn wie sonst will man mit Raumsonden und Astronauten kommunizieren? Wie will man Bilder aus dem Weltall erhalten? In letzter Zeit rückt ja auch unser Mond wieder vermehrt in das Interesse der Wissenschaft. Es soll bekanntlich wieder eine bemannte Mondmission namens Artemis erfolgen. Recht spektakulär ist auch die Tatsache, dass es seit einigen Wochen eine Amateurfunkbarke auf der Mondoberfläche gibt. Die japanische Sonde namens SLIM hat sie dorthin befördert und mit 1 Watt sendet sie im 70 cm Amateurfunkband. Bei aller Euphorie für die Raumfahrt stellt sich nicht erst seit den Star Wars Filmen die bohrende Frage aller Fragen. Sind wir Menschen alleine im Universum oder gibt es dort draußen noch andere technische Zivilisationen? Vielleicht gibt es wirklich E.T., die Klingonen, die Vulkanier. Klar, dass wir Menschen seit Jahrzehnten nach Antworten auf diese Frage suchen. Es gibt auch jede Menge wissenschaftliche Projekte, um dem nachzugehen. Geht man davon aus, dass es eine technische Zivilisation dort draußen gibt, müsste sie ja eigentlich jede Menge elektromagnetische Signale erzeugen, die dann auf der Erde mit Hilfe von Radioteleskopen empfangbar wäre. Ganz anschaulich wurde das verarbeitet im Science-Fiction-Drama Contact mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Dort empfingen intelligente Lebewesen auf der Vega die Fernsehübertragung der Olympischen Spiele von 1936 und sendeten sie zurück zur Erde. Mit enthalten war eine Nachricht an die Menschheit zum Bau einer Maschine, mit der man auf die Vega reisen konnte. Die wurde dann auch gebaut. Ein Film, den man meiner Meinung nach unbedingt gesehen haben sollte, weil darin auch der Amateurfunk eine wesentliche Rolle spielt. Doch zurück zu einer ernsthaften wissenschaftlichen Analyse. Kann es außerirdisches Leben wirklich geben? Mögliche theoretische Überlegungen stellte dazu der italienische Physiker Enrico Fermi im Jahr 1950 an. Er ging davon aus, dass es extraterrestrische Intelligenz geben müsse, die technisch hochentwickelte Zivilisationen über Millionen von Jahren aufrechterhalten könne. In dieser Zeitspanne sollte es theoretisch mittels interstellarer Raumfahrt möglich sein, die gesamte Galaxie zu kolonisieren. Und der Wahrscheinlichkeit nach sollte dies auch bereits geschehen sein. Soweit so logisch. Doch es gibt ein Problem. Jede Suche nach den Spuren von außerirdischem Leben blieb erfolglos. Bis heute. Es gab zwar jede Menge Untersuchungen und Empfangsversuche, aber keine wissenschaftlich belastbaren und reproduzierbaren Ergebnisse. Das SETI Project und eine Himmelsdurchmusterung namens Breakthrough-Listen beispielsweise, über die wir an dieser Stelle auf Radio DRC schon mehrfach berichtet hatten. Diese Diskrepanz erschien Enrico Fermi paradox, nicht erklärbar. Und so formulierte er das sogenannte Fermi-Paradoxon. Es besagt, dass entweder die Annahmen falsch seien oder unsere Beobachtungen. Also, entweder gibt es wirklich nichts da draußen und wir Menschen sind allein im Universum, oder wir suchen schlicht nach falschen Spuren. Um Fermis logische Argumentationskette zu folgen, stellte er zunächst folgende grundlegende Überlegungen an. Erstens, aufgrund des Alters des Universums und seiner Milliarden von Sternen sollte Leben auch außerhalb der Erde verbreitet sein. Vorausgesetzt, die Entstehung von Leben auf der Erde wäre kein ungewöhnlicher, einmaliger Vorgang. Zweitens, ausgehend von der Annahme, dass Leben auf der Erde keine absolute Ausnahme unter den Planeten ist und unser Sonnensystem nicht ungewöhnlich, steht die Möglichkeit im Raum, dass weitere technische Zivilisationen in unserer Galaxie existieren. Drittens, unsere Galaxis ist ungefähr 100.000 Lichtjahre breit. Ein Unterlichtantrieb wie der des Projekts Icarus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10% der Lichtgeschwindigkeit würde etwa 1 Million Jahre für die Durchquerung der Milchstraße benötigen. Die Galaxis ist aber etwa 10 Milliarden Jahre alt. Eine Durchquerung wäre in der Dauer ihrer Existenz tausendfach möglich gewesen. Und viertens, wenn in der Milchstraße auch nur eine einzige Zivilisation existiert, die zu solchen technischen Leistungen fähig ist, oder vielleicht auch fähig war, müsste sie Spuren hinterlassen haben. Bisher konnten jedoch keine entsprechenden Hinweise auf die Existenz einer extraterrestrischen Zivilisation gefunden werden. Erklärungsversuche hierfür finden sich in Kürze. Bleiben Sie dran.
I've got everything I need. don't need pleasure, I don't feel pain. If you were to knock me down, I'd just get up again. I'm the urban spaceman, baby, I'm making out. I'm all about. I wake up every morning with a smile upon my face. My natural exuberance spills out all over the place.
Sie hören Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs. Heute geht es in unserem Technikbeitrag um das sogenannte Fermi-Paradoxon. Sollte es Leben außerhalb unserer Erde geben, so müssten wir das eigentlich schon lange mitbekommen haben, beispielsweise durch die Existenz von verräterischen Radiosignalen. Trotz vieler wissenschaftlicher Projekte hat man bisher aber nichts Schlüssiges gefunden. Zur Erklärung gibt es mehrere Ansätze. Hypothese 1. Wir sind tatsächlich allein im Universum. Der Gedankengang dahinter ist der, dass vielzelliges und höheres Leben im Universum außergewöhnlich selten sei. Es seien auf der Erde einfach viele extrem unwahrscheinliche Zufälle zusammengekommen, die ein Leben möglich gemacht hätten. Die Argumente dazu werden unter dem Begriff Rare Earth Hypothesis zusammengefasst. Solche äußerst unwahrscheinlichen Zufälle sind die Position des Sonnensystems in der Milchstraße, die Entfernung der Erde von der Sonne, die für die richtigen Temperaturen sorgt, und auch die Existenz eines relativ großen Mondes, was die Erdachse stabilisiert. Diese Hypothese steht auch der jüdischen Schöpfungsgeschichte bzw. dem sogenannten Kreationismus nahe, nachdem die Erde ein Produkt einer göttlichen Schöpfung sei. Obwohl diese Hypothese vielfach als zwingend überzeugend angesehen wird, gibt es auch andere Erkenntnisse hierzu. Es wurden zwischenzeitlich tausende Planeten gefunden, die um Nachbarsterne kreisen, darunter auch einige mit erdähnlichen Bedingungen. Da es Milliarden von Sternen alleine in unserer Milchstraße gibt, muss es also mindestens Millionen von erdähnlichen Planeten geben. Auch gehen wir vielleicht irrtümlich davon aus, dass Leben nur auf erdähnlichen Planeten entstehen kann. Es könnten ja auch ganz andere Bedingungen ausreichen, wie sie beispielsweise auf den Saturnmonden herrschen. Wer weiß. Hypothese 2. Astrophysikalische Ergebnisse. Diese Überlegung geht davon aus, dass es im Kosmos jede Menge sogenannter Gammastrahlenausbrüche gibt. Diese Ausbrüche sorgen bei entsprechender Häufigkeit für eine weitgehende Sterilisierung der Lebensbedingungen im weiten Umkreis eines Sterns. Die Wahrscheinlichkeit für einen die Lebensbedingungen auf der Erde zerstörenden Gammastrahlenburst lag in den vergangenen 500 Millionen Jahren bei immerhin 50%. Es könnte also pures Glück gewesen sein, dass wir hiervon nicht betroffen waren, das ganze restliche Universum aber schon. Hypothese 3. Der große Filter. Das Konzept eines großen Filters besagt, dass es eine Art Nadelöhr oder Barriere gibt, bis zu Erlangen einer intelligenten Zivilisationsstufe, wie sie die Menschheit erreicht hat. Diese Barriere wäre eine Herausforderung, die es extrem schwierig macht, diese Stufe zu erreichen. Es könnte zum Beispiel sein, dass es zwar eine Vielzahl von Bakterien oder mikrobenartigen Lebensformen gibt, aber dass höhere Intelligenz außergewöhnlich selten sei. Oder dass wir tatsächlich die einzige Lebensform sind, die es bisher geschafft hat, den großen Filter zu überwinden. Hypothese 4. Unmöglichkeit von interstellaren Reisen. Eine Voraussetzung des Paradoxons, nämlich das Vorhandensein einer Zivilisation, die zu interstellarer Kolonisation fähig ist, kann möglicherweise prinzipiell nicht erfüllt werden. Es könnte zwar mehrere technische Zivilisationen auf unserer Stufe geben, diese sind jedoch räumlich so weit voneinander entfernt, dass sie nichts voneinander erfahren. Und sie könnten sich auch niemals gegenseitig besuchen. Es könnte auch sein, dass wir zwar irgendwann Radiosignale von außerhalb auffangen, diese aber vor Millionen Jahren abgesandt wurden. Die Absender sind aber schon lange ausgestorben. Das führt uns zur Hypothese 5, die Selbstauslöschung. Nach diesem Argument liegt es in der Natur technischer Zivilisationen, sich im Laufe der Zeit selbst zu zerstören. Wenn man sich die Menschheit momentan so anschaut, könnte da was dran sein. Auch seriöse Wissenschaftler wie der verstorbene Stephen Hawking postulieren, dass die Entstehung von Leben zwar wahrscheinlich und die Entwicklung von Intelligenz möglich sei, sie würde ab einem gewissen Punkt aber instabil werden, sodass es zu einer unabsichtlichen Selbstauslöschung käme. Mögliche Auslöser könnten zum Beispiel Atomkriege sein, genmanipulierte Viren oder unkontrollierbare Treibhauseffekte. Der Technikphilosoph Nick Bostrom sieht dagegen die Gefahren durch Nanobots oder eine sich explosionsartig entwickelnde Superintelligenz, die nicht mehr vom Menschen kontrollierbar sei. Auch das im Gegensatz vieler Science-Fiction-Filme. Aber wer weiß, ob das nicht irgendwann so kommt. Es ist zwar kaum denkbar, dass uns irgendwann Maschinen beherrschen und versklaven, man kann ja auch immer den Stecker ziehen. Aber wir könnten irgendwann einfach von künstlicher Intelligenz abhängig werden und nicht mehr fähig, selbst kreativ zu werden oder zu entscheiden. Die wahrscheinlichste Erklärung für negative Ergebnisse nach einer umfassenden und gut ausgestatteten Suche nach Extraterrestrischen ist offenbar, dass Gesellschaften sich selbst zerstören, bevor sie weit genug fortgeschritten sind, um einen Hochleistungsfunkverkehr einzurichten. Neben diesen Hypothesen zum Fermi-Paradoxon gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Erklärungsversuche, wieso wir bisher keine Beweise für die Existenz außerirdischen Lebens gefunden haben. Es könnte sein, dass die Klingonen und die Vulkanier zwar existieren, aber einfach kein Interesse an der Erde und an uns haben. Vielleicht sind wir nicht interessant für sie, vielleicht sehen sie uns als Gefahr an und tarnen sich. Auch könnte es sein, dass das Aussehen von Radiosignalen zur Kommunikation bisher einfach übersehen wurde. Wir suchen ja bisher ausschließlich nach Signalmustern, die auch wir Menschen zur Kommunikation nutzen, beispielsweise modulierte Sinuswellen. Es kommen aber Millionen von Frequenzen aus Millionen Richtungen in Frage. Jeder Funkamateur, der alleine schon ein einziges Amateurfunkband nach Signalen absucht, weiß, wie leicht man was übersehen kann. Und dann Millionen von Frequenzen absuchen? Das gleicht buchstäblich der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Es bleibt also spannend, was die Frage nach der Möglichkeit von außerirdischen Zivilisationen angeht. Die Funktechnik ist und bleibt jedenfalls auf absehbare Zeit der entscheidende Schlüssel, vielleicht doch irgendwann etwas zu entdecken. Was wir aber aus einer möglichen Erkenntnis machen, ob wir alleine sind oder nicht, das wird wohl eher einer philosophischen Antwort bedürfen. Eva Maria, DG9 MFG.
Wants to know what's on my mind. It's like
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Wir haben Frühling und die Uhren wurden jetzt auch auf die Sommerzeit vorgestellt. Ob es auch sommerlich in unserer Ionosphäre zugeht, das ist die alles entscheidende Frage, die sich die DXer wie immer stellen. Unsere Sonne sprüht ja momentan geradezu vor Aktivität. Wir sind im Sonnenfleckenmaximum und das sollte doch nicht ohne Auswirkungen auf das Funkwetter sein. Eine detaillierte Sicht auf die Verhältnisse in der Osterwoche liefert uns daher an dieser Stelle wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Der Funkwetterbericht der letzten Woche hatte in vielen Dingen recht. Nur in einer Sache lag er so richtig daneben. Nämlich, dass unsere Sonne sich mit größeren Ausbrüchen noch über das Wochenende Zeit lassen würde. Was war geschehen? Am Samstag, als die Sendung der letzten Woche bereits beim Sender lag, ereignete sich ein Flair der Stärke X1,1. Ausgerechnet auch noch in der aktiven Region 3614. Genau, die mit dem Monsterfleck, die eigentlich schon am Abbauen war. Diese Region befand sich zu der Zeit genau in der Mitte der Sonnenscheibe und damit ging der durch das Flair ausgelöste koronale Masseauswurf geradewegs auf Erdkurs. Zufällig befand sich die ESA-Raumsonde Solar Orbiter zwischen Sonne und Erde und deren Messwerte signalisierten, dieser Masseauswurf ist schnell unterwegs, richtig schnell. Dann traf er an der Erde ein, nach gerade mal 37 Stunden, entsprechend einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von mehr als 1100 Kilometern pro Sekunde. Der Einschlag ins Erdmagnetfeld hatte es dann wirklich in sich. Die Magnetometer der mittleren Breiten maßen einen K-Index von 8. Die Kurzwelle erlebte eine kurze positive Phase, vor allem brach aber eine prächtige Radioaurora los, die in Europa auf 6 und 2 Meter bis Slowenien und Südfrankreich reichte. 2 Stunden später dann eine kleine Überraschung. Das vom Sonnenwind mitgeführte Magnetfeld veränderte sich schlagartig, drehte sich fast um. Das ist ein Hinweis, dass es da mehr als einen Auslöser gegeben haben dürfte und das wissen wir auch von den Megastürmen der letzten 200 Jahre. Die wurden alle von einer Kombination von mehreren Masseauswürfen verursacht. Gut, dass hier nicht noch mehr nachkam. Die Änderung der magnetischen Ausrichtung machte es den Partikeln des Sonnenwinds deutlich schwerer, in die Ionosphäre einzudringen. Die Magnetometer gingen daher bald auf einen K-Index von 4 zurück. Aber der Scherbenhaufen für die Kurzwellenausbreitung, der war schon angerichtet. Die Muff sank deutlich ab. Von den 32 MHz am Samstag blieben Sonntag und Montag mühsam mit 20 MHz übrig. Immerhin, am Dienstag lief es schon fast wieder normal und auch die Magnetik beruhigte sich weiter. Neben dem Masseauswurf schickte das X-Flare allerdings auch noch eine Ladung schnelle Protonen los. Die lösten eine Polarkappenabsorption aus und blockierten von Samstag bis in den Mittwoch hinein die Ausbreitung über die polaren Regionen. Die Ruhe, die unser Erdmagnetfeld in den letzten Wochen gezeigt hat, ist nahe am Maximum nun mal sehr trügerisch. Wenn man diesen aktiven Regionen nur besser ansehen würde, wann sie denn bitte gedenken, starke Flares zu produzieren. Denn da gibt es im Moment noch eine zweite, die Nummer 3615, die inzwischen zur bislang größten des aktuellen Zyklus herangewachsen ist und magnetisch sehr komplex ist. Auch die wird sehr sicher irgendwann hochgehen. Fragt sich eben nur, wann. Aber so heftig wie am letzten Wochenende wird es nicht mehr werden. Und Anfang der neuen Woche ist die von dieser Region ausgehende Gefahr dann weitgehend gebannt. Dabei fiel fast unter den Tisch, dass der Solariflux auf über 200 Einheiten anstieg. 211 waren es am letzten Sonntag. Für die nächste Woche wird er weiter hochgesehen, zwischen 160 und 200 Einheiten. Sofern es nicht wieder so eine Teilchendusche wie am letzten Wochenende gibt, bekommen wir damit wieder gute Ausbreitungsbedingungen mit einem zuverlässig öffnenden 10-Meter-Band. Und für die letzten Neuigkeiten lohnt das Verfolgen der täglichen Funkwetterinfos, die über das DARC-Portal, eine Mailingliste und die sozialen Medien verbreitet werden. Der April liegt vor uns. Der macht zwar, was er will, aber ausbreitungstechnisch sieht er richtig freundlich aus. Jetzt erstmal frohe Ostern und bitte auch nicht die Ostereierchen vergessen, die man auf den Bändern finden kann. Good DX. We'll be right back.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.